Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 8. Folge des Podcasts Tatort Mord. Ich bin Sabrina.
Ich bin der Sascha.
Und ich bin heute ein bisschen erkältet, wie man vielleicht hört. Und deswegen gibt es für mich heute nur ein leckeres Aqua Minerale.
Ich mache mir ein Getränk auf.
So. Ja, ich hoffe, dass das mit meiner Stimme bis zum Ende klappt und das nicht allzu anstrengend ist, mir zuzuhören heute.
Also ich finde es schon anstrengend.
So generell meinst du jetzt, nicht wegen meiner Stimmfarbe?
Nee, wegen der Stimme. Sonst ist schon okay, kann man machen.
Okay, genau. Ich wollte noch sagen, ihr könnt uns gerne auch auf Facebook folgen. Da heißen wir Tatort Mord Podcast. Und auf Instagram heißen wir Tatort-Mord. Und da würden wir uns auch über einen Austausch mit euch total freuen, wenn ihr uns einfach ein bisschen Feedback geben würdet zu unseren Folgen. Genau. Das wollte ich noch loswerden. Und dann starten wir auch direkt. Wir sind im Jahr 2005 im wunderschönen Wien. Hier hat Estibaliz Carranza, 27 Jahre alt, mit ihrem Mann Holger, 41 Jahre alt, eine Eisdiele eröffnet. Die Eisdiele hat den schönen Namen Schleckeria. Estibaliz, deren Spitzname Esti ist, und Holger sind seit 2002 verheiratet. Kennengelernt haben sie sich in einem Dorf in der Nähe von Nürnberg. Esti arbeitete dort in einer Eisdiele und Holger war zu der Zeit Verkäufer von Kühlgeräten. Esti war in Deutschland, weil sie ihre Heimat Spanien verlassen hatte, nachdem sich ihr Ex-Verlobter von ihr getrennt hatte. Geboren wurde Esti allerdings 1978 in Mexiko-Stadt und lebte auch dort bis zu ihrem 5. Lebensjahr. Dann zog sie mit ihrer Familie nach Barcelona in Spanien. Seit der Auswanderung hatte Esti einen mexikanischen wie auch eine spanische Staatsbürgerschaft. Ihr Vater war ein Tyrann, unter dem Esti und ihr jüngerer Bruder in der Kindheit und Jugend sehr gelitten hat. Esti studierte an der Universität Barcelona auf Wunsch ihres Vaters Wirtschaftswissenschaften. Zu der Zeit des Studiums war sie auch mit ihrem ersten Verlobten liiert, der sich allerdings nach Abschluss ihres Studiums von ihr trennte. Und wie ich eben schon erwähnt hatte, verließ Esti Spanien dann und begann in der Nähe von München als Au-pair zu arbeiten. Sie passte sich auch schnell ihrer neuen Situation an und integrierte sich gut, was unter anderem auch daran lag, dass sie bereits als Kind schon die deutsche Sprache erlernt hatte und so keine sprachliche Barriere bestand. Nach der Zeit als Au-pair arbeitete sie, wie gesagt, in der Nähe von Nürnberg in einer Eisdiele, wo sie dann ihren zukünftigen Mann kennenlernte. Nach der Hochzeit zogen die beiden in die Heimatstadt von Holger, nämlich nach Berlin. Zu dieser Zeit arbeitete Esti als Kellnerin. Ihr Mann fängt an, sich ihr gegenüber anders zu verhalten. So fängt er an, sie zu demütigen und nimmt ihr sämtliches Geld ab, was sie in ihrem Job verdient hat. Irgendwann fasst Esti die Entscheidung, wieder nach Spanien abzuhauen, um ihrem Mann zu entkommen. Der klaut ihr allerdings ihre Papiere, die sie aber benötigt, um in Spanien einreisen zu können. Holger versucht sie dann zu beschwichtigen und die beiden gehen zusammen nach Wien, wo sie dann ihre Eisdiele Schleckeria eröffnen. Das Geschäft läuft auch ganz gut. Esti arbeitet viel, ihr Mann allerdings fängt immer mehr an, in die Welt der Waffentechnik abzutauchen. Er sitzt fast nur noch vorm Computer und liest sich Dinge über Waffen durch, besorgt sich Waffen oder spielt Ego-Shooter. Seiner Frau schenkt er nur noch wenig Beachtung. Esti fühlt sich überhaupt nicht mehr begehrt oder geschätzt von ihrem Mann. Und 2 Jahre, nachdem die beiden nach Wien gezogen sind, beginnt Esti eine Affäre mit dem Eismaschinenverkäufer Manfred Hinterberger. Den kennt sie schon seit der Eröffnung der Schleckeria. Kurz nach dem Beginn der Affäre trennt sie sich von ihrem Mann und lässt sich auch letztlich von ihm scheiden. Holger verlässt aber die gemeinsame Wohnung nicht, sondern blieb einfach dort wohnen.
Ja, okay. Also bisher klingt das irgendwie, es könnte auch so eine Hollywood-Verfilmung sein. Also gebürtig aus Mexiko-Stadt, dann in Spanien gelebt. Ja gut, braucht man ja nicht groß eine neue Sprache lernen, sehr praktisch. Aber dann hat sie ja schon Deutsch gelernt, hat dann in Nürnberg als Au-pair gearbeitet und in der Nähe von München als Au-pair und in Nürnberg als Kellnerin in einem Eiscafé oder was war das nochmal? Ja,
genau.
Einen guten Typen gehabt, der sie scheinbar eher wie so ein Standard-Zuhälter verhält, Papiere abnimmt, Kohle abzwackt, respektlos gegenüber seiner Partnerin ist. Ja, bös gesagt kann man ja sagen, das kennt sie ja schon von ihrem Vater. Gut, dann mit dem Eismaschinenverkäufer eine Affäre anfangen, das ist halt so der Klassiker. Wenn es nicht der Postbote ist, dann ist es der Eismaschinenmann. Ja,
ist es automatisch der Eismaschinenverkäufer.
Im Gesetz. Ja, und halt ein Typ, genau, der sich scheinbar sehr, sehr für Waffen interessiert. Und ich glaube, das wird noch interessant mit dem Holger.
Das könnte durchaus sein. Du hast also auch noch keine Ahnung, was passieren könnte. Okay. Am 27. April 2008 ging Esti nach ihrer Arbeit in der Schleckeria nach Hause in ihre Wohnung, in der Hoffnung, dass Holger nun endlich ausgezogen sei. Aber es war wie jeden Tag. Er war immer noch da. Holger war den ganzen Abend dann damit beschäftigt, Esti zu beleidigen und sie niederzumachen. Esti hatte das Gefühl, absolut hilflos zu sein und ihr Leben nie wieder zurückzubekommen. Da trifft sie eine Entscheidung. Sie greift zu einer Beretta und feuert insgesamt 3-mal von hinten auf Holger ab. Der hatte sich gerade an dem Computer gesetzt und saß mit dem Rücken zu ihr. 2 der Kugeln drangen in seinen Hinterkopf ein und eine traf die Schläfe. Holger ist sofort tot. Holgers Leiche wird in den nächsten Tagen genau da sitzen, wo ihn der Tod so unmittelbar ereilt hat. Esti hat dann die Idee, die Leiche samt Wohnung zu verbrennen. Das klappt aber nicht, da die Rauchentwicklung zu groß ist. Sie bricht den Versuch also ab. Einige Tage später geht Esti in einen Baumarkt und lässt sich von einem Mitarbeiter Kettensägen zeigen und die Handhabe erklären. Nachdem sie sich gut beraten und informiert fühlt, entscheidet sie sich für eine der zur Auswahl stehenden Kettensägen und kauft sie. Zu Hause in der Wohnung angekommen, beginnt sie damit, Holgers Leiche mit der Kettensäge zu zerteilen. Die Leichenteile steckt sie dann in Plastiktüten und friert sie ein. Leute, die nach dem Verbleib ihres Ex-Mannes fragten, sagte sie, dass er sich einer Sekte in Indien angeschlossen hatte. Das glaubten die Menschen auch, denn es war bekannt, dass Holger der Hare Krishna-Gemeinschaft zugehörte. Das ist so eine Religionsgemeinschaft, die sich auf den indischen Gott Krishna beruft. Aufgrund dessen wird Holger auch nie als vermisst gemeldet. Etwas später in diesem Jahr, also im Jahr 2008, wird Esti die Wohnung gekündigt. Sie fängt also damit an, die eingefrorenen Leichenteile in Wannen und Blumentöpfe einzubetonieren. Als sie den Kopf aus der Gefriertruhe nehmen will, ist dieser allerdings am Boden so festgefroren, dass sie ihn nicht herausbekommt. Die Wanne und Blumentöpfe lagert sie ab nun in dem Kellerabteil ihrer Eisdiele. Auch die Gefriertruhe, also auch in die Gefriertruhe lässt sie Beton ein, weil sie ja den Kopf dort nicht mehr rausbekommen hat. Und auch die zu betonierte Gefriertruhe wird mit Hilfe von unwissenden Bekannten in den Keller geschleppt. Sie zog jetzt mit ihrem Partner Manfred zusammen. Manfred war Esti sehr oft untreu. Außerdem fand er ihre Lippen zu dünn, ihre Nase zu groß und ihr Gesicht zu faltig, sodass Esti sich zu Schönheitsoperationen hinreißen ließ, um ihre vermeintlichen Makel auszubessern. Auch sonst war sie Manfred unterwürfig und tat alles dafür, von ihm augenscheinlich geliebt zu werden. Sie hatte nur einen einzigen Wunsch an ihn. Sie wollte ein gemeinsames Kind. Diesem Wunsch kam Manfred allerdings nicht nach, da er selber schon erwachsene Kinder hatte. Esti hatte dann auch relativ schnell die Nase von Manfred voll. Sie hatte das Gefühl, sie würde alles für ihn tun und er würde immer nur von ihr nehmen und sie weiterhin betrügen. Sie wollte sich also auch ihm entledigen. Diesmal wollte sie ihr Vorgehen allerdings besser planen. Sie nahm also Übungsstunden an einem Schießstand, um ihre Treffsicherheit zu verbessern. Außerdem bereitete sie das Zimmer, in dem der Mord geschehen sollte, diesmal vor. Sie legte nämlich überall im Raum Plastikfolie aus und kleidete auch die Wände mit Folie aus. So wollte sie die Spuren ihrer Tat besser beseitigen können. In der Nacht vom 21. auf den 22. November 2010 sollte ihr gut vorbereiteter Mord geschehen. Die beiden waren in der besagten Nacht gemeinsam ausgewesen und kam erst spät abends nach Hause zurück. Esti wartete, bis Manfred eingeschlafen ist und tötete ihn dann aus nächster Nähe mit 4 Schüssen in den Hinterkopf. Danach ging sie nach ihrem gewohnten Schema vor. Sie zerteilte die Leiche mit der Kettensäge. Die Leichenteile betonierte sie dann auch in Wannen und Blumentöpfe beziehungsweise in die gleiche Gefriertruhe, in der schon ihr Ex-Mann lag, ein. Manfreds Verschwinden konnte sie allerdings nicht plausibel erklären, so dass sie ihn 4 Tage nach dem Mord bei der Polizei als vermisst meldete. Im Dezember 2010 hatte sie dann auch schon einen neuen Lebensgefährten, Roland. Im Juni 2011 gab es in dem Haus, wo sich die Schleckeria befand, einen Wasserrohrbruch. In diesem Haus befand sich außer der Eisdiele auch noch andere Geschäftslokale. Am 6. Juni sollten die Reparaturarbeiten in dem Haus beginnen. Dafür mussten die Handwerker in den Keller. Das Kellerabteil Nummer 6 war mit einem Vorhängeschloss gesichert und konnte von den anderen Mietern niemandem zugeordnet werden, so dass die Tür aufgebrochen wurde. Als das Kellerabteil aufgebrochen wurde, fand man eine Faustfeuerwaffe und 3 mit Beton gefüllte Tiefkühltruhen sowie betonierte Wannen und Blumentöpfe. Aus einem dieser zu betonierten Gefäße schaute ein Unterschenkel raus. Die Polizei wurde gerufen und sie konnten daraufhin diverse Leichenteile ans Tageslicht bringen.
Ja, also, ich hätte echt gedacht, dass der Holger, dass es um Holger geht, im Endeffekt. Gut, okay. Also die Esti hat scheinbar dann doch ein Faible für Pistolen entdeckt, weil sie sich nicht anders zu helfen wusste. Und ja, hat dann ihren ersten, ja, die waren sogar, waren sie verheiratet oder nur verlobt? Ja, auf jeden Fall den
Mit dem
Partner.
Holger?
Genau.
Ja, die waren
Ah,
verheiratet.
die waren sogar verheiratet. Ja, gut, also hat erstmal ihren Ehemann erschossen. Ja, was mich ein bisschen wundert, ist das mit der Kettensäge. Das, also vielleicht habe ich bisher immer nur mit stumpfen Kettensägen geschnitten, aber es wird mir nie im Leben einfallen, mit einer Kettensäge irgendwie Extremitäten zu zerteilen. Weil das Ding, also da sind ja so grobe Zähne dran. Und wenn die sich dann in Kleidung oder im Muskelgewebe verhaken, fliegt dir das Ding doch um die Ohren.
Ja, das war auch mein Gedanke dabei, dass das entweder echt eine Riesensauerei gewesen sein muss,
Ja, oder
weil
die
diese
muss
Kette sich
die
ja
vorher
auch
einfrieren halt, ne? Ja.
nonstop
Ja,
dreht und
genau.
somit ja auch, ne? Ja, aber genau, die Esti war eine ziemlich zierliche Frau. Und die muss ja irgendwie diese Leiche transportieren. Und anscheinend hielt sie das für die einfachste
Ja, das
Methode.
Zerteilen, das ist ja auch irgendwie, also ne, das macht ja in dem Sinne auch Sinn halt. Aber das Mittel, also eine Kettensäge halte ich dafür für ungeeignet. Man kann auch einfach so, egal, ne, also
Ja.
man hätte sich ja vorher in einem Schlachterbetrieb mal umschauen können oder so, was die so benutzen. Ich meine, die machen das ja schon ein paar Jährchen länger. Okay,
Ja.
so, was hat man noch? Genau, die Gefriertruhe. Muss ja ziemlich starke Freunde gehabt haben, wenn die eine mit Beton ausgegossene Gefriertruhe
Also
schleppen.
die war nicht
Ah,
komplett
okay.
ausgegossen
Also
am
die hat immer
Anfang.
nur
Es ging nur
so.
darum, dass der Kopf hat ja unten am
Ja,
Boden, den hat die
festgefroren.
nicht mehr
Ja.
rausgekriegt. Und genau,
Okay.
dann wurde die erstmal nur
Ah, okay. Das heißt, die Schale
bis
war
zum
nur so
Kopf
ein Stück. Ja,
zubetoniert.
was sind das? 30
Ja.
Zentimeter, 20, ja, 30 Zentimeter
Ja.
Füllhöhe. Und dann war da noch Platz und deshalb konnte sie auch von dem nächsten noch die Teile reinmachen. Das, weil
Genau,
da habe ich mich schon
richtig.
gewundert, ob die das dann nochmal aufmeißelt oder sowas.
Ja.
Ja, die hat scheinbar kein Glück mit Männern in ihrem Leben. Denn der Manfred, mit dem sie ja eine Affäre hatte, scheinbar auch nur Sachen an ihr auszusetzen hatte. Genau, ja, Faustfeuerwaffe ist ja einfach nur eine einhändig abfeuerbare Waffe. Also
Ja.
wie so eine normale Pistole halt.
Ja, wie die
Ja,
Beretta,
genau.
ne? Die halt.
So.
Genau.
Ja, genau. Das haben wir erstmal.
Ja.
Ja, und dann die Polizei. Was mich da noch wundert, wenn ja ein Leichenteil aus dem Beton noch rausguckt, dann kommt da ja Sauerstoff dran, dann müsste es ja auch eigentlich stark gerochen haben.
Genau.
Okay.
Also das war eigentlich auch der Grund, warum sie angefangen hat, die Leichenteile einzubetonieren, weil sie sich erhofft hat, so den
Ja, das
Geruch
halt konserviert und ja.
genau zu minimieren. Und es war halt nur bei diesem einen Blumentopf, der einfach zu klein war. Und ja, wie das dann gerochen hat, kann man sich ja
Ich bringe
denken.
den Müll immer rechtzeitig raus.
Ja. Ah, Entschuldigung.
Angenommen.
Okay. Also am nächsten Tag dann, also am 7. Juni 2010, ging Esti zu ihrer Eisdiele und begann zu arbeiten. Ein Nachbar kam bei ihr vorbei und erzählte ihr, was gestern in dem Keller gefunden wurde. Der Nachbar wusste ja nicht, dass es sich hierbei um das Kellerabteil von Esti handelte. Diese verließ daraufhin ihre Arbeit, hob 10.000 Euro von ihrem Konto ab, buchte einen Flug nach Paris, nahm sich ihren Reisepass und fuhr mit einem Taxi zum Flughafen. Die Polizei war allerdings schon auf der Suche nach ihr und hatte die Information über die Buchung des Fluges. Die Polizei positionierte sich also am Gate, um Esti in Empfang zu nehmen. Esti hatte allerdings schon so ein Gefühl, dass nach ihr gesucht wurde und entschloss sich dazu, am Busbahnhof in ein anderes Taxi umzusteigen. Mit diesem Taxi ließ sie sich dann bis nach Italien fahren. Und zwar bis nach Tomelzo. Das ist so 450 Kilometer von Wien entfernt. Hier checkte sie unter falschem Namen in eine Pension ein. Die Pension verließ sie allerdings gleich am nächsten Tag, sodass sie der Polizei erneut entkam. Sie flüchtete in das 55 Kilometer entfernte Udine. Dort lernte sie einen Straßenkünstler kennen, der sie auch bei sich schlafen ließ. In seiner Wohnung versuchte sie via Internet möglichst viel über die gefundenen Leichenteile in Erfahrung zu bringen. Außerdem hatte sie ausgeprägte Selbstmordfantasien, die sie mit dem Straßenkünstler teilte. Das machte den Mann so skeptisch, dass er die Polizei verständigte. Am 10. Juni 2011, also 4 Tage nachdem die einbetonierten Leichen gefunden haben, wurde Esti morgens um 7:30 in Italien festgenommen. Die österreichischen Behörden verlangten sofort nach der Auslieferung von Esti. Die gefundenen Leichenteile konnten nun auch eindeutig Manfred Hinterberger zugeordnet werden. Bei ihrer Vernehmung durch die Behörden gab Esti auch sofort zu, für die Ermordung und Beseitigung der beiden Männer verantwortlich zu sein. Die Behörden überlegten, ob es vielleicht einen Mittäter gab, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass so eine kleine und zierliche Frau in der Lage ist, die Leiche zu zerteilen und einzubetonieren. Die Vermutung, dass es einen Komplizen geben könnte, wurde aber bis zum heutigen Tag nicht bestätigt. Zu der Zeit der Festnahme und Vernehmung von Esti ist diese von ihrem aktuellen Lebensgefährten Roland im 2. Monat schwanger. Am 24. Juni, also 2 Wochen nach ihrer Festnahme, wurde Esti dann auch an die österreichische Justiz ausgeliefert und kam in Untersuchungshaft. Am 11. Januar 2012 gebar Esti dann einen Sohn, der kurz nach der Geburt dem Vater übergeben wurde. Im März 2012 heirateten Esti und Roland in der Justizanstalt Wien. Kurz bevor der Gerichtsprozess begann, wurde das psychiatrische Gutachten fertiggestellt. Die Gerichtspsychiaterin diagnostizierte bei Esti eine schwere Persönlichkeitsstörung. Außerdem stufte sie sie als besonders gefährlich ein. Sie gab an, dass Esti, wenn sie wieder in Freiheit leben würde, sehr wahrscheinlich erneut Straftaten begehen würde. Esti, die sich ja ihren Partnern immer unterworfen hat, aber nie mit dieser Situation glücklich wurde, sah wohl in den Morden den einzigen Ausweg, um sich aus diesen Beziehungen zu lösen. Am 5. September 2012 wurde dann von der Wiener Staatsanwaltschaft Anklage gegen Esti erhoben wegen Doppelmords. Außerdem beantragten sie eine Einweisung in die Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Die Staatsanwaltschaft hielt sie für kaltblütig und skrupellos, da sie keine Reue für ihre Taten zeigte und sich auch bei ihren jeweils neuen Lebensgefährten nichts anmerken ließ. Der Gerichtsprozess begann am 19. November und dauerte 4 Tage. Einer ihrer Anwälte, also die hatte 2 Anwälte, vertrat auch schon Josef Fritzl vor Gericht. Esti legte ein umfassendes Geständnis ab. Am 22. November 2012 wurde sie zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Doppelmords verurteilt. Die Strafe soll sie in der Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher absitzen. Während ihrer Zeit in Haft verstand es Esti gut, nicht in Vergessenheit zu geraten. Sie schrieb zusammen mit einer Journalistin ein Buch mit dem Namen »Meine zwei Leben – Die wahre Geschichte der Ice Lady«. Darin schilderte sie ihr komplettes Leben bis zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung. Innerhalb eines Jahres verkaufte sich das Buch über 10.000 Mal. 2018 erschien ein zweites Buch über Esti, in dem auch die Beziehung zu ihrem Mithäftling Martin L. bekannt wurde. Sie ließ sich aufgrund dessen im August 2018 von ihrem Mann und dem Kindsvater Roland scheiden. Einen Monat nach der Scheidung gab Roland ein Interview über seine Situation. Da erzählte er, dass der gemeinsame Sohn bei den Großeltern in Barcelona leben würde und Esti seit 3 Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrem Sohn hat. Auch sind ihm die Gründe für die Scheidung mittlerweile egal. Er will nur noch seine Ruhe und seinen Sohn. Denn endlich darf er Kontakt zu seinem Sohn haben und Unterhalt für ihn zahlen. Das hatte die Familie nämlich bis jetzt strikt abgelehnt, weil sie der Meinung waren, dass sie nicht auf finanzielle Hilfe von Roland angewiesen waren.
Ja, ich fand es erst komisch, als du gesagt hast, dass er endlich Unterhalt bezahlen darf, weil das ist ja, ne, also man, ja. Das ist ja jetzt nichts, wo man sagt so, oh ja, gerne, klar, 100%. So.
Ja, ich hatte mir bei dem Interview den Satz auch so 3-mal durchgelesen, weil ich dachte, ich hätte mich verlesen.
Ja.
Aber wenn man dann weiterliest.
Ja, natürlich, dann sagt klar.
Ah, oh, okay, alles
so
klar.
So eine Stolzgeschichte dann irgendwie.
Ja.
Ja, gut. Ja, puh. Ja, da bin ich eben gar nicht drauf eingegangen. Also die scheint ja schon, wie soll man sagen, ziemlich rational und gut geplant, also sich selber gut strukturiert zu haben und genau zu wissen, was sie da tut. Gerade, dass sie einen kühlen Kopf bewahrt, wo die Leichenteile gefunden werden und sie dann nicht ins Flugzeug umsteigt, weil sie schon vermutet, dass sie da abgefangen werden würde. Spitzenmäßig reagiert aus ihrer Situation heraus und auch das mit dem Folienverteilen vor dem zweiten Mord, was da ein bisschen unsinnig mit drin ist, ist halt sind die Schießübungen, weil wenn du eh aus nächster Nähe, da brauchst du ja nicht zielen, aber gut, vielleicht war sie sich da nicht so sicher, ob da jemand noch wegläuft oder sowas.
Ja.
Ja, scheint auf jeden Fall schon ziemlich eiskalt zu sein, die Frau. Aber wen wundert's, wenn du immer nur runtergemacht wirst, ne, dann kann man ja überreagieren. Natürlich nicht in dem Maße, ja, aber ich glaube, das würde ja keinen kalt lassen, wenn man die ganze Zeit runtergemacht wird. Ja, der Name Roland ist schwierig, weil Roland macht bei mir sauber, der schöne Roboter.
Ach, dein Staubsauger. Ja,
der heißt halt so. Und dann ich hab meinen Staubsaugerroboter halt rasender Roland genannt und jetzt immer, wenn ich diesen Namen gehört habe, musste ich so an diesen Staubsauger denken, wie er so durch die Gegend fährt. Ein bisschen schwierig. Ja. Ja, aber Wahnsinn. Hattest du nicht gesagt, dem Vater wurde das Kind dann übergeben nach der Geburt?
Genau. Nach der Geburt hat der Vater das gekriegt und dann wurde allerdings den Großeltern das Sorgerecht zugesprochen.
Okay, also weißt du, wie sowas passieren kann? Weil, also eigentlich sind doch die Eltern.
Ich habe dazu gesucht, aber das Jugendamt wollte dazu keine Stellung nehmen. Warum das so passiert ist.
Komisch. Ja gut, dann wollen wir jetzt nicht irgendwie mutmaßen, was das sein könnte.
Nein.
Ja.
Ich sag mal so, das Jugendamt entscheidet ja eigentlich in den meisten Fällen immer für das Kind. Also für das Kindeswohl. An die Öffentlichkeit kommen ja immer nur die Fälle, wo es extrem schief gelaufen ist. mit dem Jugendamt. Und ich weiß nicht, was der Roland vielleicht in seiner Vergangenheit so angestellt hat, dass das Jugendamt das vielleicht als besser gesehen hat oder sicherer für das Kind bei den Großeltern zu sein.
Ah ja, gut, das kann natürlich auch sein. Ja.
Ja.
Ja, also nicht schlecht, dass deine Stimme so halbwegs durchgehalten hat. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich dir so auf den Rücken klopfen muss, so, dass du es einmal raushusten kannst.
Ja, ich glaube, das war's dann auch für heute mit meiner Stimme.
Ja, reicht ja auch. Brauchst ja jetzt nichts mehr erzählen.
Ja.
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 Die Ice Lady. Ist natürlich auch toll.
Genau.
Teils autobiografisch ein Buch rauszubringen und sich selber als Ice Lady zu bezeichnen. Das ist auch mein großes Lebensziel.
Ja.
Die Ice Lady.
Ja, also die hat sich schon ganz, also die hat sich richtig gut inszeniert. Also die findet das auch,
die profiliert sich darüber. Ja.
Ja, die möchte auch unbedingt, dass über sie geredet wird. Also das ist ihr ganz wichtig anscheinend. Also sie hat schon so ein bisschen narzisstische Züge auch.
Ja, ich würde es eher als dieses Minderwertigkeitsgefühl kompensieren bezeichnen.
Ja.
Aber ich kenne sie ja halt auch nicht, ne? Ist ja nur eine Vermutung.
Hoffentlich lernen wir die auch nicht kennen.
Nee, da habe ich kein Verlangen nach. Gut.
Oh, Entschuldigung. Ja, gut. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Ach genau, ich wollte noch kurz was sagen. Ich habe ja anfangs gesagt, dass wo man uns auf Facebook und Instagram folgen kann. Und da kann man uns auch gerne Nachricht schreiben, was ihr euch für einen Fall mal wünschen würdet. Und genau, dann könnten wir da so ein bisschen drauf eingehen, was die Hörer sich gerne mal anhören würden. Genau. Somit entlasse ich dich, Sascha.
Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.